Willkommen beim Hope Hannover Podcast, wo Glaube, Gemeinschaft und Inspiration zusammenkommen. Tauche ein in biblische Erkenntnisse, persönliche Geschichten und ermutigende Gespräche, die den christlichen Glauben stärken und Hoffnung in dein Leben bringen. Viel Spaß!
So schön, euch zu sehen. Ja, ist schon Sommer? Aber gut, dass ihr da seid. Richtig cool. Ich freue mich, mit euch in diesen Gottesdienst zu starten. Und ihr müsst gerade bei ganz am Anfang ganz besonders aufpassen. Denn zu Anfang kommt etwas, womit ihr nicht gerechnet habt. Ein Mann kommt zum Bewerbungsgespräch. Welches Ziel haben Sie? Feierabend. Und langfristig gesehen? Wochenende. Ja, es ist doch schön. Wenn das Ziel klar ist, dann hat der Tag Struktur. Und ich hoffe, dass genauso können auch wir Christen, haben wir als Christen ein Ziel vor Augen. Und zwar nicht das Wochenende und nicht den Feierabend, sondern wir haben ein anderes Ziel vor Augen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das singen wir ja öfter mal. Und das wollen wir auch glauben. Und darauf freuen wir uns natürlich auch. Aber das ist noch nicht die Schlussfolgerung von dem, warum wir noch auf dieser Erde sind, oder? Denn das eigentliche Ziel, warum wir hier sind, ist ein Prozess. Ein Prozess und ein Prozess, den wir gehen, zu dem wir eingeladen sind. Und zwar dieses Ziel ist es, mehr werden wie Jesus. Mehr werden wie Jesus. Und das, die Bibel nennt das geistliche Reife, diesen Prozess. Und so ein Prozess, das hat auch was mit meiner heutigen Illustration zu tun. Und zwar habe ich die letztes Mal schon mal mitgebracht, Saatkörner, jetzt in dem Fall Sonnenblume. Ich habe die extra mal auf so einen, wie nennt sich das, Zahnstocher gesteckt, damit alle das genau sehen, ja, die Saat, ja. Wir befinden uns immer noch sozusagen in der Vision Saat und Ernte, haben letztes Mal den Aufbau angeguckt, haben uns letztes Mal angeguckt, was für ein Problem dieser Aufbau beinhaltet, wenn wir jetzt dieses Saatkorn wären. Also wie sind wir aufgebaut, womit haben wir ein Problem und wie kriegen wir die Lösung, wie kriegen wir Rettung. Das waren unsere letzten Punkte bei der letzten Predigt, die Saat. Und heute gucken wir uns den Prozess an, den Prozess der Saat, okay? Und somit möchte ich euch einladen, jetzt zur Textlesung des Wortes Gottes mit mir aufzustehen, und ich lade euch ein auf eine, ja, eineminütige Stille, und dann beginne ich den Text. Wir wollen erstmal still werden, dann lese ich uns den Text aus Johannes 12. Johannes 12, die Verse 24 bis 26. Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Und wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Amen. Nimm bitte Platz. Himmlischer Vater, ich bete, dass du jetzt meine Worte gebrauchst, auf dass dein Volk zugerüstet wird, dass das die Gemeinde einfach Zurüstung erfährt. Und ich bete für jeden, der neu ist, dass wir unsere Herzen uns weit öffnen für dich und dein Reden, was du durch dein Wort tust. Und ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist. Amen. Amen. Ja, ein spannender Text, ein Prozess. Unser Leben ist ein Prozess. So eine Saat geht in einen Prozess, und so stecken auch wir Menschen immer wieder in so einem Prozess. Und in diesem Prozess ist es so, dass es ein Ziel gibt. Das ist mein erster Punkt, das Ziel. Ja, das Ziel ist klar. Und ich glaube, jeder von uns lebt auch auf etwas hin. Bewusst oder unbewusst. Und jeder macht so irgendwie auch sein Ding. Und das ist auch vollkommen normal, ob wir wollen oder nicht. Und bei den meisten hat die Richtung mit dem zu tun, wie wir sind. Ich weiß ja nicht, ich glaube, jedes Wohnzimmer sieht ganz unterschiedlich aus. Wenn ich jetzt reinblicken könnte in jedes Zimmer, das du, jeder einzelne von uns bewohnt, das ist doch ganz unterschiedlich gestaltet. So hat jeder etwas, was ihn ausmacht. Und somit ist der Prozess, den du gestaltest, ein anderer, als den ich, wie ich ihn gestalte. Und das heißt, unser Tun, unsere Vorstellungen, unser Denken, unsere Weltanschauung, alle Möglichkeiten finden wir sozusagen in dieser Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe. Und in dieser Bibelstelle geht es um zwei Wege. Man könnte auch sagen, zwei Prozesse. Ja? Und zwar erstmal unseren Lebensprozess. Und zwar, unser Lebensprozess. Und zwar gibt es einmal das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Ja? Kann ich die ersten Verse nochmal haben? Genau. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Ich habe uns dafür eine Illustration mitgebracht. Einen Moment. Dieses Glas soll unser Leben darstellen. Ein Leben. Und dieses Leben, wir stehen im Lebensmittelpunkt. Man kann uns gut sehen. It's all about me. Lufthansa nonstop you. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin das Zentrum meines Lebens. Einmal diesen Prozess. Und dann gibt es das zweite Korn. Das geht auch einen Prozess ein. Und zwar, ich habe das versucht, uns so ein bisschen visuell zu machen, das lässt sich sozusagen pflanzen. Ich lasse es mal extra so bewusst so sehen, dass ihr das sehen könnt, okay? Das lässt sich pflanzen. Und dieser Prozess, bei beiden ist der Prozess ganz unterschiedlich. Der eine, so wie der Text sagt, wird Frucht bringen, ja? Es wird sterben müssen. Und der andere, der entscheidet sich nicht zu sterben. Aber so wie es halt ist, ja. Wir können hier aber etwas darstellen. Es ist wie so ein Schaufenster. Kennt ihr so Darstellerpuppen, die man so aufstellt, so im Schaufenster? Man stellt etwas dar, was dann hoffentlich auch im Laden zu finden ist. Kennt ihr das? Und so stellen wir auch einiges dar im Leben. Erfolge, was ich gelernt habe, ob ich Abitur habe. Wir stellen so vieles dar. Wer bin ich jetzt? Ne? Welche Qualifikation habe ich? Was habe ich? Habe ich ein Haus? Habe ich ein Auto? Bin ich gut integriert? Egal was. Wir können ja alles Mögliche im Leben darstellen. Alles. Und zu einem gewissen Grad ist das auch vollkommen normal. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt nochmal in unseren Text gehen, da heißt es, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Dieses Korn bleibt ganz allein. Dieses Korn bleibt ganz allein. Dieses Korn bleibt nicht ganz allein. Wenn du dem ein paar Wochen gibst, und ich habe da ein Bild nächstes Mal, kann Markus das präsentieren, weil er predigt nächstes Mal, über das Wachstum. Ja? Da ist nämlich schon was gewachsen. Ich habe, glaube ich, ein Bild irgendwo schon mal reingestellt, ne? Auf die Hope-Intern-Gruppe oder so. Ne? Da keimt schon was, da kommt schon was. Ja? Also wir merken, es gibt diese zwei Prozesse, diese zwei Wege. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Wisst ihr, was in Kolosser 3 steht? Jetzt mache ich mal so. Ich mache mal den Deckel zu. Genau, jetzt hat das schon. Ja. Und zwar Kolosser 3, Vers 3. Dort steht, ich lese uns vor, ab Vers 1. Denn ihr seid mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, also was oben ist, also was im Himmel ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes und trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Gott. Das ist das Leben des Christen. Er lässt sich verbergen, ja. Und zwar, er geht mit sich und mit dem Punkt so um, dass er sagt, ich gebe mich voll rein. Ich gebe mich voll rein. Okay? Und dieses Ziel des Christseins ist halt, er fängt an, nicht sein Ding zu machen, sondern fängt an, Gottes Ding zu machen. Er lässt etwas los von seinen Vorstellungen, damit er Gottes Vorstellungen zu sich ziehen kann. Und das ist immer ein Prozess. Das ist immer ein Prozess. Also, und wie sich dieser Prozess bestreiten lässt, den spricht Jesus an und er sagt, Leute, ich sag euch mal, wie ihr loslassen könnt oder was der Fall ist, um sich hier pflanzen zu lassen, um hier komplett verborgen zu sein, okay? Und jetzt nehme ich mit euch ganz bewusst, normalerweise macht man das nicht als Prediger, und zwar so eine Reihe an Bibelstellen, die man hintereinander in eine Präsentation packt. Das ist eigentlich eine Präsentationssünde, sagt man, ja? Aber ich habe uns ein paar Stellen mitgebracht, die das mal deutlich machen. Und dazu kommen wir jetzt, okay? Und zwar fangen wir an. Markus 8. Ich weiß, es ist klein, aber ihr dürft zuhören und ihr dürft euch die Stellen markieren und ich schicke euch auch das Skript zu, okay? Also Markus 8, 34. Und als er das ganze Volk samt seinen Jüngern zu ihm gerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nochmal. Und als er das ganze Volk samt seinen Jüngern zu sich gerufen hatte, Jesus sagt, wisst ihr was, ich muss euch jetzt was erzählen. Das gilt dem Volk, Menschen, die Interesse haben, aber wisst ihr was, wem es noch gilt? Selbst den Jüngern. Selbst der Gemeinde Gottes, die müssen das auch nochmal hören. Also, wenn du heute zum ersten Mal da bist, fühl dich angesprochen. Wenn du schon lange dabei bist, fühl dich angesprochen. Er meint uns alle, okay? Sprach er zu, wenn jemand mir nachfolgen will, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also nachfolgen ist erstmal etwas Freiwilliges. Und er lädt uns zu diesem Prozess ein, ihm nachzufolgen quasi. Dieser Prozess ist immer freiwillig. Das Weizenkorn entscheidet sich, bleibe ich hier oder nehme ich mein Kreuz auf mich. Und jetzt kommt der Punkt, nächster Vers heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Matthäus 16, Vers 24, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nochmal. Ich wiederhole, Lukas 9, Vers 23, er aber sprach, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf mich täglich und folge mir nach. Inwieweit scheint das Jesus wichtig zu sein, dass diese Botschaft in allen vier Evangelien platziert wird, damit keiner an dieser Botschaft vorbeiläuft? Weil diese Botschaft ist essentiell, ob bin ich mit Gott oder bleibe ich bei mir selbst? Weil das ist absolut essentiell. Er packt es sogar ins Matthäus-Evangelium zweimal. Aber der Punkt ist, ich habe euch jetzt drei Stellen mitgebracht. Die Johannesstelle habe ich uns ganz zu Anfang gelesen. Da geht es auch so in die Richtung, komme ich gleich noch zu. Aber worum es mir geht ist, die Bibel ist voll davon, von dieser Ansage. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf sich nehmen. Was bedeutet das? Ja? Was bedeutet das, Kreuz auf sich nehmen? Jesus, und die Bibel legt sich ganz gerne selbst aus. Das heißt, du liest eine Geschichte und denkst so, what? Irgendwie passt das total zueinander und merkst, ah, das könnte das sein. Angenommen, ich komme mit der Frage, hey, was bedeutet es, mein Kreuz auf sich nehmen? Und dann lese ich weiter, nachdem ich Matthäus 16, 24 gelesen habe, lese ich dann weiter und dann merke ich plötzlich, was ich in Matthäus 19 lese. Und zwar dort steht, Jesus sprach zu ihm, und zwar zum reichen Jüngling, willst du vollkommen sein? Jesus sagt ja, ich bin vollkommen, wie auch der Vater im Himmel vollkommen ist, und so seid auch ihr vollkommen. Ihr sollt auch vollkommen sein, wie ich vollkommen bin, sagt Jesus. Und er sagt dann in Matthäus 19, 21, er sprach, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Kreuz auf sich nehmen bedeutet Folgendes. Ich habe hier eine Definition mitgebracht. Im übertragenen Sinne ist es die Herausforderung, Leiden und Opfer, die mit dem christlichen Glauben einhergehen, zu akzeptieren. Das heißt, für richtig empfinden, ist richtig so, ist gut so. Akzeptieren ist nicht ein Tolerieren. Tolerieren ist so, ja, ich weiß, gehört halt irgendwie dazu, aber ich will es nicht und ich wehre mich permanent dagegen. Akzeptieren bedeutet, ich stehe, ich finde das gut, dass Leiden und Opfer dazugehören. Ein Akzeptieren von Leiden und Opfer mit dem christlichen Glauben einhergehen, zu akzeptieren und anzunehmen. Es bedeutet, bereit zu sein, für seinen Glauben einzustehen, selbst wenn es schwierig wird und harte Konsequenzen man tragen muss. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen. Und ich glaube, es fällt uns allen schwer. Aber warum spricht Jesus das über 5-6 Mal ins Evangelium hinein? Weil er einen Plan hat, dass wir sterben, dass wir unserem alten Sein, unserem alten Ich auf Wiedersehen sagen und sagen, let's go, hier geht's weiter. Und vielleicht kann man auch sagen, es darf dir nicht Kreuz auf sich nehmen, bedeutet, es darf nichts wichtiger sein. Auch für sich selbst verleugnen, alle, sich zurückzustellen, alles zurückzustellen, weil es gibt eine Nummer eins und die Nummer eins ist Gott. Und alles andere danach. Es wird noch krasser, deswegen ich. Nichts darf wichtiger sein, was in dieser Welt ist. Überall, wo du dein Herz dran hängst, da sagt Gott, stopp, mein Kind. Ich will, dass du mein Herz zuerst an mich hängst. Und alles, was dir kostbar ist, das soll, ich möchte dir kostbar werden, sagt Gott eigentlich damit. Und jetzt kannst du sagen, der spinnt doch. Ich habe doch Kinder, ich habe doch Verantwortung. Ist das ein bisschen grotesk? Wieso haut er sowas raus? Und deswegen, nicht ohne Grund, haben die Menschen damals auch schon gesagt, das sind harte Worte. Wer soll sie hören? Also wer kann das überhaupt akzeptieren? Wer kann das überhaupt stehen lassen? Das ist so heftig, was er sagt. Und er spricht dann eine Generation hinein, die auch über mehrere Generationen zusammenlebt. Also ne, vor allem bei den nächsten Versen, Matthäus 10, 37, 39. Wer Vater und Mutter nicht mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter nicht mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Also wer das Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus sagt, hey, weißt du was? Ich bin es wert. Ich bin es wert. Und jetzt, ich meine, da kommt jemand und erzählt dir sowas und sagt, ich bin es wert. Du musst alle deine Prioritäten alle zurückschrauben, denn ich bin es wert. Da musst du doch gucken und sagen, sag mal, der ist doch nicht mehr, ist doch nicht von dieser Welt. Tatsächlich, der ist nicht von dieser Welt. Stell dir mal vor, da kommt jemand und spricht plötzlich in dein Leben rein und sagt, ich muss die absolute Nummer eins sein. Vor deiner Mama, vor deinem Papa, vor deinem Opa, vor deiner Opa, vor all deinen Beziehungen, vor all deinem Herzen, vor dir selbst. Verleugne dich selbst, nehme das alles auf dich, alles auf dich und dann folge mir nach. Denn dann bist du meiner wert. Und wenn nicht, bist du meiner nicht wert. Das ist das Evangelium. Es klingt aber so hart, dass man sich denkt, ja, das, also entweder ist der Wert berechtigt oder ist vollkommen wahnsinnig. Also loslassen, Opfer bringen, Leben verlieren, um meinetwillen. Ne? Und dann Lukas, gehen wir weiter, Lukas 9, 57, Vers 62. Als sie aber auf dem Wege waren, sprach er zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst? Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester und der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir doch zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm, lass die Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir doch noch zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt, also kurz an ein Arbeitsgerät und zurückblickt. Kurzum, wenn du deine Hand ans Reich Gottes packst und sagst, ich will mit Gott gehen, dann sagt er hier, und du siehst zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, heißt die Übersetzung. Ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und da merkt man so, wow. Jesus, was ist da los? Ne? Was ist da los? Frage ich mich auch. Kindchen, was ist da los? Mein Töchterchen rastet aus. Ich will die Predigt unbedingt hören. Verstehe ich. Matthäus 8, Vers 22. Jesus aber sprach, folge mir nach und lass die Toten begraben. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet eigentlich, dass Jesus nicht, also natürlich, hier ist noch keiner gestorben. Ne? Man denkt in diesem großen Lukas-Text, Jesus lässt ihm noch nicht mal die Beerdigung vom Vater erlauben. Ne? Das ist aber nicht der Punkt. Weil eigentlich meint man damit, im jüdischen Kontext, sozusagen zu warten, bis der alte Herr verstorben ist, um dann zu beerdigen. Weil sonst wäre er gar nicht auf der Straße, weil dann wäre er im Trauerprozess und so weiter. Gibt es verschiedene Riten im Judentum. Also kurzum, man könnte es so, wenn wir es aus der europäischen, griechisch denkenden Brille betrachten, 2000 Jahre später denkt man so, oh ja, Jesus ist echt heftig, ne? Also nee, darum geht's nicht, ne? Und auch die Toten begraben lassen, meint er, also diejenigen, die zurückbleiben, ich warte so lange, bis meine Eltern, meine Großeltern verstorben sind, dann kann ich sie beerdigen und dann werde ich irgendwann Zeit haben, Jesus. Das ist eigentlich gemeint. Und dann, wenn ich Zeit habe, Jesus, dann will ich dir gerne nachfolgen. Und Jesus sagt, vergiss es. Vergiss es. Nee, diese Priorität, ich habe eine andere Priorität für dich. Du darfst alles zurücklassen, jetzt sofort. Du darfst jetzt entscheiden, ob du mir nachfolgen willst. Und jetzt darfst du in die Veränderung gehen. Dazu lädt Jesus ein. Okay? Also er erlaubt natürlich, dass wir Beerdigungen feiern. Ihr wisst ja auch, er ist zu Petrus, zur Schwiegermutter, hat die geheilt. Und ne, also es ist jetzt nicht so, dass Jesus gegen Familie ist. So, ne? Ich nehme euch eure Kinder weg, so der Rattenfänger von Hameln oder so. Nee, überhaupt nicht. Ne? Jesus komplett anders. Ne? Also, und weil Jesus einfach die erste Priorität sein will. Und das bedeutet, wir müssen immer wieder loslassen. Wir müssen sterben. Wir müssen in den Boden und wir müssen sterben. Und dann kommt es zum eigentlichen finalen Satz, finde ich sehr finalen Satz, den er sagt in Lukas 14, nächste Folie. Und wer nicht sein Kreuz trägt und kommt mir nach, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht mein Jünger sein. Und zu wem spricht er das? Zur Gemeinde. Und wir sind alle Jünger, die wir Jesus lieben, die wir ihm nachfolgen. Aber dennoch sagt Jesus, prüf dich, leg es immer wieder hin. Bist du interessiert, was macht ein Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler eigentlich, könnte man sagen. Bist du ein Schüler Jesu? Und das Ziel ist es absolut konträr zu dem, was uns die Welt sagt. Hör auf dein Herz. It's all about you. Es ist konträr, komplett konträr, was die Welt sagt. Postbank, unterm Strich zähle ich. Ich kann noch mehr solche Slogan bringen. Mein RTL. We love to entertain you. Egal was. Komplett konträr zu dem, was die Welt uns lehrt. Was Jesus, und dann nochmal, was muss dieser Jesus für ein krasser Typ gewesen sein, mit so einer harten und aber auch so klaren Lehre zu kommen und zu sagen, ich oder niemand. Ich, entweder werde ich dein Meister und du mein Schüler, oder du wirst nicht mein Meister, dann bin ich auch nicht dein Meister. Was nennst du mich her und tust nicht, was ich euch sage, sagt Jesus. Deswegen ist total wichtig zu wissen, dass diese Worte zwar hart wirken für uns, weil warum wirken sie hart? Nur wenn wir nicht losgelassen haben, dann wirken sie hart. Dann wirken sie hart. Aber würden wir die Dimension des Reiches Gottes kennen, würden wir sagen, eine Freude, eine Freude. Und hier beginnt ein Prozess. Und ich hoffe, du kannst diese zwei Varianten haben. Entweder sagst du, Spinner, was glaubt er eigentlich, wer er ist? Und schaltest jetzt auch ab von der Predigt. Oder du sagst, absolut verrückt, ich gehe mit. Das klingt absolut nicht tolerant, das klingt absolut, das klingt schwarz-weiß, das klingt bei Jesus so, in allen 6, 7 Stellen des Evangeliums. Und was, aber irgendwie macht das auch was aus, denn wenn du jetzt dich fragst, Mensch, würde schon gerne wissen, wie es weitergeht, dann bist du schon ein Lernender. Dann bist du schon irgendwie ein Jünger. Dann bist du schon jemand, der sagt, ey, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Als Jesus solche Worte gesagt hat, war es oft so, dass viele ihn verließen. Aber dann steht da, und einige blieben zurück und fragten zum Beispiel nach den Gleichnissen, wie er sie auslegen soll und so. Und die Frage ist, bleiben wir? Sind wir wirklich interessiert, zu bleiben und zu wissen, was er dann uns gibt? Ich meine, das ist ja ein Opfer, das wir ja bringen. So wirkt es auf uns. Aber es ist nichts im Verhältnis zu der Ewigkeit, die auf uns wartet. Glaubt mir. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Jesus ist nicht jemand, der sagt, ach übrigens, du kleines Samenkorn, jetzt gehst du mal hier bitte in den Matsch rein, ne? Jesus geht zuerst in den Matsch. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und viel Frucht bringt, auf das wir alle gerettet werden. Er ist derjenige, der sagt, ich bin das Vorbild. Das Ziel von Jesus ist absolut sozusagen klar. Und unser Ziel ist, loszulassen. Wisst ihr, was sein Ziel ist? Zupacken. Zupacken, genau das Gegenteil. Der muss nichts loslassen, der packt zu und schafft Gerechtigkeit. Und wisst ihr, wie er anfängt? Er sagt, weißt du was, ich beginne mal mit meinem Ziel. Ich habe ein Ziel vor Augen und wisst ihr was ich mache? Ich komme aus der Wüste, wurde versucht, ich gehe in den Synagogen, fange an zu reden und dann gehe ich in meine Heimatstadt Nazareth, dort gehe ich in den Gottesdienst, in die Synagoge, dort schlage ich die Bibel auf und weißt du, welchen Vers er liest? Jesaja 61, glaube ich, ist das nachzulesen in Lukas 4. Und wisst ihr, was er dort sagt? Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er eine Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen und die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Jesus kommt und hat ein ganz klares Ziel. Und wisst ihr, was er sagt? Bevor er irgendein Wunder tut, öffnet er das Wort Gottes selbst und zitiert raus. Und wisst ihr, was er sagt danach? Dies ist vor euren Augen jetzt geschehen. 400 Jahre, 10 Generationen spricht Gott nicht. Und dann kommt Jesus nach Nazareth in seine Heimatsynagoge, stellt sich hin, wie ihm wird die Schrift gereicht. Er öffnet die Schrift und wisst ihr, was er macht? Er liest einen Vers vor und sagt, ich bin der Messias. Ich bin der Messias. Und, wisst ihr was? Und ich bin derjenige, der Befreiung bringt. Ich bin derjenige, der Dinge möglich macht. Ich bin derjenige, der Dinge heilen wird. Ich bin derjenige, der wieder der zupacken wird. Ich lasse nicht los. Ich habe mein Kreuz. Ich nehme mein Kreuz anders auf mich. Ich nehme euer Kreuz auf euch. All die Schuld, all die Sünden, all die allen Dreck der Vergangenheit, all den Rotz, den wir veranstaltet haben als Menschen, den wir vergeigt haben, den nehme ich. Da packe ich nämlich zu. Statt los. Aber weißt du was? Ich nehme dir das gerne alles ab. Aber du musst loslassen. Du musst loslassen. Und plötzlich spricht Gott und die Atmosphäre in dieser Synagoge verändert sich. Und wisst ihr, was passiert? Sie treiben ihn raus an die Stadt und wollen ihn steinigen. Ich hoffe, ihr tut das mit mir nicht. Also lasst die Steine liegen. Ne? Aber wisst ihr, was da aber los war? Ist das nicht dieser Josef, Sohn des Zimmermanns? Und dann geht's rund. Die Atmosphäre ändert sich. Der Geist des Herrn ist auf Jesus und seitdem verändert sich alles. Die ganze Zeitgeschichte verändert sich. Wenn ich dich heute nach dem Datum frage, dann antwortest du mir hoffentlich nach Christus. Weil sonst wärst du vom anderen Stern. Okay? Es verändert sich alles. Das Ziel von Jesus ist zu verkünden, zu predigen, dass Gefangene frei werden, dass wir frei werden, denn wir sind gebunden. Und wir denken immer, nö, Probleme, nö, ich habe keine Themen. Doch, wir haben alle Themen. Es ist ein Prozess, in dem Jesus uns befreit aus diesen Themen, ein Stück weit. Und wenn wir uns mit dieser Saat vergleichen, ist das erste Ziel, das Ziel ist, Jünger zu sein, ihm nachzufolgen, loszulassen und in den Boden zu kommen, um zu sterben. Kreuz auf sich nehmen, all das, alle Dinge, die du dachtest, die du noch schleppen musst, einfach abzuladen. Abzugeben, deine Vorstellung vom Leben abzugeben und zu sagen, Gott, du bist der Herr. Ein Herr steht über dir, nicht unter dir. Du bist der Herr, das ist das Evangelium. Und jetzt lesen wir weiter, kommen wir zum zweiten Punkt, das Potenzial. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt einzeln ein Korn in der Erde. Ich bin bis hier, in der Erde. Und dann kommt ein wundervolles Wort. Aber. Denn beim Sterben bleibt es ja nicht. Aber keimt es. Und es keimt irgendwann, glaubt mir. Denn es ist ein Potenzial in diesem Korn, das alles verändert. Keimt es und bringt es viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Dieses Korn, es geht auf in neue Körner. Es geht auf in das eigentliche Leben. Es geht auf in das Leben, was Gott für dich hat. Denn Gott will dir ein neues Leben sozusagen geben. Aber es keimt, es bringt viel Frucht, obwohl es selber dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Aber wer an seinem Leben in dieser Welt loslässt, der wird es in alle Ewigkeit gewinnen. Wisst ihr, das passiert dann. Und es kann aber nur keimen, wenn es richtig angelegt ist. Das Korn wird nur keimen, wenn es sich auf das richtige Element fixiert, wenn es sich auf das Richtige setzt. Das heißt, jede Entfaltung, jede Keimung, jede Entwicklung, jeder Prozess braucht dein Ja. Braucht dein Ja. Sonst nimmt Gott dich dann nicht so mit rein. Wenn du sagst, Gott, ich bin hier, ich will den Prozess, komm, lass, ich will das aus meinem Leben Ströme des lebendigen Segens fließen auf alle anderen und ich will hineinkommen in deine Segnungen, die du für mich hast. Und wenn du sagst, ich will das, dann braucht Gott ein Ja von dir. Und das zeigt sich in deinem Tun. Weil Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Weil er spricht genau das an, weil die Frage ist, ist das wirklich in deinem Herzen? Und dafür braucht es Mut. Mut zur Veränderung, Ja zu sagen zum Prozess. Und wisst ihr, wenn mein Kind oder meine Tochter, egal wer, plötzlich in der Entwicklung zurückliegt, kann ja mal sein, ne? Dann kümmert man sich, oder? Wenn mein Kind nicht reden kann, was macht man dann? Dann rede ich mit meinem Kind mehr, dann gehe ich zur Logopädie, dann mache ich alles Mögliche. Wenn sie keine Motorik hat, dann gebe ich ihr was zum Spielen, dann bastel ich mit ihr. Wir versuchen alles Mögliche zu machen, damit wir uns gut entwickeln und dass unsere Kinder sich gut entwickeln. Kein Vater sagt, naja, das Kind kann noch nicht laufen, Töpfchen kann es auch nicht machen, aber jetzt ist er 17, mit 18 wird das schon was. Da ist der Zug schon abgefahren. Stell dir mal vor, du bist 18, kannst nicht aufs Klo gehen. Da stimmt was nicht mit dir. Aber wisst ihr was? Genau das erleben wir immer wieder auch in Gemeinde. Wo ich sage, Alter hat nichts mit Reife zu tun. Das ist, wir müssen uns Ja sagen zu einem Prozess und wir müssen Ja sagen zu sagen, Gott, ich will in diese Reife kommen, ich will dir ähnlicher werden. Und genauso wie wir uns bei den Kindern kümmern, sollten wir uns auch umeinander kümmern. Okay? Und deswegen, das normale Christsein ist eben nicht eine Segnung, eine Bekehrung, eine Taufe, eine Mitgliedschaft und eine christliche Beerdigung, das gehört auch dazu. Aber ist es nicht final? Ja, ja, es gehört dazu, aber das Normal geht über all dem hinaus. Wisst ihr, was das Normal ist? Das Normal ist, dass du geistlich so reif wirst, dass du andere lehrst, genau an diesen Punkt zu kommen. Dass du geistlicher Leiter, geistliche Lehrer, Lehrerin, Lehrer wirst für andere. Das muss nicht unbedingt immer in diesem Rahmen sein. Das muss nicht im Rahmen von im Gottesdienst sein. Aber das soll im Rahmen sein, dass du bereit bist, dein Glauben und das, was du vertrittst, deine Werte an andere Menschen weiterzugeben, an sie zu glauben. Ja, ich glaube, 1. Korinther 3 steht das. Ne? Da spricht auch Paulus sehr kritisch in eine Gemeinde hinein, die sie ein bisschen an manchen Punkten sich so ein bisschen nicht so richtig gut entwickelt hat, sage ich mal so, ne? Und dann sagt er, ihr habt es noch nötig, dass ich euch Milch gebe. Eigentlich solltet ihr schon lange Fleisch essen. Okay? Also Gott ist absolut interessiert an Reife, an unserem Leben und dass wir andere bereit sind, andere zu lehren. Okay? Aber wie kann das geschehen? Und ich glaube, es kann darin geschehen, indem du aufhörst, auf diese Stimmen zu hören und mehr hinhörst, was er zu sagen hat. Und wisst ihr, was er sagt? Ich nenne euch ein paar Attribute mal. Wenn du mit ihm bist, dann bist du liebevoll, barmherzig, freundlich, gütig, demütig, sanftmütig, treu, gerecht, liebend, wert, selbstbeherrschend, hoffnungsvoll, vertrauensvoll, freudig, dankbar, standhaft, gehorsam, ehrlich, rein, nächstenliebend, wohltätig, mitfühlend, vergebend, fürsorglich, hingebungsvoll, befähigt, demutsvoll, großzügig, einsichtig, einfühlsam, gottesfürchtig, gottliebend, menschlich, erbarmend, gütig, gnädig, verständnisvoll, zuversichtlich, aufopfernd, bescheidensvoll, hoffnungsvoll, verantwortungsvoll, respektvoll, verständnisvoll, friedfertig, mutig, glaubensstark, hingebungsvoll, großherzig, ermutigend, aufrichtig. Okay? Ich schicke euch den Katalog. Nur ein kleiner Beispiel, ja? Hat mir ChatGPT geholfen, das Ganze aus der ganzen Bibel rauszuholen. Nur ein paar Attribute des Christen, ja? Ein paar Attribute des Christen, die im Neuen Testament verankert sind. Ganz wichtig, ich kann euch dazu sogar eine ganze Tabelle mit Bibelstellen schicken, wenn ihr das wollt. Also, das ist das, was den Christen auszeichnet. Was auszeichnen sollte, ja, natürlich. Ja, es ist das, was, wo Gott sagt, da lade ich dich ein. Werden wir die Fülle immer haben? Nein, vielleicht nicht. Aber wollen wir uns danach ausstrecken? Amen. Ja, also, wir haben ein Potenzial. Gott hat Talente in uns gesetzt, ja klar. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Doch manchmal ist man sich gar nicht so bewusst, was Gott alles zugesagt hat. Deswegen will ich uns so ein bisschen mit diesen ganzen Attributen volltackern, damit ihr in dieser Übertreibung merkt, Gott hat viel mehr für dich und er glaubt an dich, dass das alles für dich und dein Leben immer wieder Realität wird. Immer wieder Realität wird, okay? Also, und dieses Potenzial, manchmal kennen wir vielleicht das Potenzial gar nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Weizenkorn genau weiß, was es alles beinhaltet, ja, aber das Weizenkorn oder auch wir dürfen wissen, Gott hat ein Potenzial in uns hineingelegt. Und wie wird das sichtbar? Und dazu komme ich zu meiner nächsten Geschichte. Denn manchmal sehen wir unser Potenzial nicht, oder? Manchmal sehen wir gar nicht, was Gott durch uns tun könnte, wenn wir uns mal trauen würden. Mr. Jenkins, ein einfacher Farmer und Viehzüchter in Texas, der in den 1920er Jahren ein Stück Land kaufte. Er führt ein ruhiges und bescheidenes Leben auf seinem Grundstück, weit weg vom hektischen Stadtlärm und Stadtleben. In den 1930er Jahren begannen Ölgesellschaften in der Umgebung nach Öl zu bohren. Sie entdeckten riesige Ölvorkommen und als sie sich Mr. Jenkins Grundstück näherten, boten sie ihm an, sein Land zu kaufen oder ihm einen Anteil an den Einnahmen zu geben. Jenkins lehnte ab. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Er glaubte nicht, dass sein Land wertvoll war. Eine traurige Geschichte, wenn sie hier enden würde. 20 Jahre später kam ein Geologe zu Mr. Jenkins namens Marion King Hubert. Er kontaktierte ihn und erklärte, dass sein Land über große Ölquellen in Texas lag. Mr. Jenkins war überrascht und konnte kaum glauben, dass sein bescheidenes Grundstück so wertvoll war. Letztendlich verkaufte er sein Land für einen beträchtlichen Betrag und konnte seinen Lebensabend in Wohlstand genießen. Manchmal haben wir ein Potenzial, was wir nicht wissen, was das bewirken kann. Und manchmal glauben wir auch nicht daran. Manchmal glauben wir an uns nicht. Manchmal glauben wir auch nicht, wie ich soll das machen. Und Gott sagt, wenn du wüsstest, was ich mit dir von vorhab. Gott hat uns in jedem von uns ein riesiges Potenzial gelegt. Und ich glaube, es lohnt sich einfach, sich hinzugeben für Gott, um ein viel größeres Leben zu bekommen. Ein viel fruchtbareres Leben zu bekommen, was viel größer und schöner ist, als das wir glauben können, als das wir uns erträumen können. Und manchmal braucht es Jesus, der uns sozusagen, der uns das zu entdecken bringt, ja. Und dabei merkst du immer, merkt man gar nicht, ne, was das, wie das manchmal sich bewirkt oder wie die Dinge zusammenhängen, ja. Aber wenn wir einfach bereit sind, einfach Gott zu vertrauen, und mit ihm einfach bereit sind, den nächsten, nur einen kleinen Schritt zu gehen, dann sind wir schon viel weiter als gestern. Und wenn du auch heute einen Schritt gehst und Gott vertraust, dann glaube ich, wird sich das sehr gut auf deine Beziehung mit Gott auswirken. Denn das Potenzial, welches er dir gibt, keimt irgendwann hervor. Und wenn es bereit ist, dann, wenn du loslässt, auch zu sterben, dann kannst du ihm alles unterordnen. Alles, Stück für Stück. Und manchmal machst du vielleicht einen Schritt zurück. Einen halben vielleicht, aber dann machst du vielleicht den nächsten Schritt nach vorne mit Gott und er lädt dich ein und er verändert alles. Glaubst du das? Weil der Punkt ist, Jesus glaubt an dich. Und er hat, als er dich gesehen hat und gesagt hat, ich komme für dich auf diese Erde. Ja, auch für den anderen und für den anderen und für den anderen und für den anderen und für den anderen. Aber ich komme auch für dich. Und weil Jesus an uns glaubt, wisst ihr, dadurch, weil durch das Lassen bekommst du ein neues Leben, ein komplett anderes Leben. Und es schafft einfach Leben auch für andere. Ja? Wer an mich glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Glaubst du das? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Dann werde ich zum Vater gegangen, dann kann ich den Heiligen Geist senden, der euch aufpumpt. Das Beispiel habt ihr noch von letzter Woche, vor zwei Wochen. Ne? Der pumpt uns auf, der Geist Gottes pumpt uns auf und gibt uns eine Kraft und eine Führung, zu horchen, zu hören, was Gott, der Vater, zu sagen hat. Damit wir auf ihn hören, was der Vater sagt. Denn genauso wie Jesus sollen auch wir das tun, was der Vater sagt. Wir müssen nicht mehr tun. Das tun, was der Vater sagt. Und wenn der Vater sagt, gründe eine Kirche, dann gründe die Kirche. Weißt du nicht, wie gut? Dann bleib in Abhängigkeit zu ihm. Und dazu kommen wir gleich. Ja? Und ich will euch nur Mut machen, weil glaubt ihr, es gab schon viele Menschen, die saßen einfach so in den Reihen und dachten, wie ich? Bis sie bereit waren, diesen Schritt zu gehen. Ich nehme uns mal ein paar Menschen mit hinein. Paulus von Tarsus, geboren circa 5 vor Christus. Als Apostel trug er maßgeblich zur Verbreitung des Verbreitung des Christentums da im antiken Mittelmeerraum und verfasste zahlreiche Briefe, bei denen der wichtige Teil des Neuen Testaments bilden. Der hat sich einfach gebrauchen lassen, der war sogar gegen Gott einfach. Aber irgendwann brauchte er trotzdem das Jahr. Nächster, Augustinus von Hippo, ja? 354 bis 430 nach Christus, seine theologischen Schriften und den Einfluss von Augustinus, also Kirchenvater und so weiter, prägten den Einfluss der Kirche massiv und das christliche Denken im Mittelalter und darüber hinaus. Franz von Assisi, 1181, das waren einfache Leute. Das waren Leute wie du und ich. Die haben sich aber einfach gebrauchen lassen und haben etwas gemacht. Und die haben das nicht gemacht, weil sie dachten, okay, dann predigt John in 2000 Jahren über mich. Nein, die haben es gemacht, weil sie überführt waren und aus Liebe gehandelt haben. Okay? Franz von Assisi, ja, er gründete den Franziskanerorden, betonte die Bedeutung von Armut, Demut, Liebe und zu allen Geschöpfen Gottes. Ja? Martin Luther, ja, sage ich nicht zu, ja, kennt ihr. William Wilberforce, ja, er setzte sich ein, dass Sklavenhandel abgeschafft worden ist im britischen Empire und war ein prominenter christlicher Aktivist für die Menschenrechte. Er selber, Sklaventreiber gewesen, bis Jesus ihn erreicht hat, bis er gemerkt hat, es war eine Amazing Grace. Dieses Lied kommt von ihm, geschrieben. William Wilberforce. Amazing Grace, es traf ihn in sein Herz. Er konnte nicht mehr dem Ungerecht nachgehen. Und somit setzte er sich dagegen ein. John Wesley, 17. Jahrhundert, ja, als Begründer der Methodisten hatte er einen bedeutenden Einfluss für die Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts und die Verbreitung des Evangeliums im ganzen englischen Raum. Halt, ne? C.S. Lewis, 1898, seine theologischen Schriften und seine populären Werke wie die Chroniken von Narnia haben viel Verständnis für den christlichen Glauben bei vielen Menschen weltweit geprägt. Mutter Teresa, brauche ich nicht erwähnen. Dietrich Bonhoeffer, brauche ich nicht erwähnen. Dr. Martin Luther King, brauche ich nicht erwähnen. Billy Graham, brauche ich nicht erwähnen. Reinhard Bonnke, ein Pfingstpastor aus unseren Reihen. Geht nach Afrika, lässt sich gebrauchen. Einfache Menschen, die sagen, ich habe mal Reinhard Bonnke getroffen, er hat gesagt, also ich bin nichts Besonderes. Ja? Er sagt immer, es hängt alles von Gott ab. Es hängt alles von Gott ab. Ne? Also, sie alle waren bereit, loszulassen und sich gebrauchen zu lassen, damit etwas Neues passiert, okay? Und zwar im richtigen Umfeld, okay? Und deswegen ist so entscheidend, dass das richtige Element da ist, ja? Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist der dritte Punkt. Kannst du das mal anmachen, dritter Punkt? Der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihm ehren. Neben den Talenten und all den Gaben und allen Schätzen, die Gott in dich angelegt hat, ist das größte Potenzial, das in dir schlummert, Jesus selbst. Jesus selbst. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist das Element, in dem du sein sollst, in dem du dich bergen darfst. Ja? Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja? Wir können nichts tun von ihm und getrennt von ihm. 1. Johannes 3, Vers 24, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er uns liebt und in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. So wie die Saat in die Abhängigkeit von dieser Erde ist, so sollen wir auch in der Abhängigkeit zu Gott sein und darin keimen, aufgehen, aufbrechen. Aber dafür brauchst du eine Entscheidung. Eine Entscheidung, sich pflanzen zu lassen. Eine Entscheidung, mit ihm zu gehen. Okay? Und wisst ihr was? Das ist ein Element. Wir sollen in Christus sein. In ihm bleiben. Und wisst ihr, was er uns auf diesem Weg mitgibt? Das heißt so ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Das Element, in das er dich setzt, ist die Gemeinde Jesu, die Kirche, damit du nicht alleine gehst. Also Jesus gibt uns sich selbst. Er gibt uns die Kirche mit und somit auch das Miteinander. Ja? Und die Gemeinde hat diese Funktion, einander in Nachfolge zu ermutigen und einander zu stärken. Das Element, in dem du zu Hause sein solltest, ist in Christus. Und Christus ist das Element in uns. Es ist das Band des Friedens, das er zieht zwischen uns durch den Heiligen Geist. Ja? Die Gemeinde hat diese Funktion, einander sich in der Nachfolge zu stärken und ermutigen und einander dran zu bleiben. Sie hat die Funktion, die Gemeinschaft und Zusammenhalt, Lehre und Ermutigung und Ermahnung, Dienst am Nächsten, Seelsorge, Hilfe, Rat, Einheit, Versöhnung, ja, Mission und Evangelisation. Und weil Gott einfach dieses Zentrum der Gemeinde ist, lebt er in uns und schafft etwas, was wir nicht schaffen können. Und deswegen, denn die Gemeinde Jesu ist, die ihm nachfolgt. Und wenn du heute nachfolgst, dann lade ich dich ein, geh mit uns. Denn unser Weg ist auf der Welt betrachtet kein kurzer Weg. Wir haben einen langen Weg zu gehen und diesen langen Weg, da legt Gott uns ein. Und deswegen will ich uns einfach Mut machen, zum Ende dieser Predigt jetzt, einfach sich zu fragen, wo bin ich gepflanzt? Wo will ich sein? Und will ich bereit sein, diesen Weg zu gehen? Ja? Und ich komme somit zum Anfang der Predigt. Was ist dein Ziel? Bist du heute bereit, loszulassen, ihm zu folgen? Und wenn du das tust, wirst du dein Leben gewinnen. Dein Leben gewinnen. Wähle dein Element, in dem du sein bist, bewusst. Amen.
Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit mit Gott und freuen uns, dass du unseren Podcast besucht hast. Wir als Hope setzen uns dafür ein, dass Menschen Gott erleben und aus Liebe handeln. Möchtest du mehr über uns erfahren? Dann lerne uns gerne unter www.hopehannover.de, auf Social Media oder in einem unserer Gottesdienste kennen. Schau einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.